Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tech Talks. Heute neben mir der Christian von Metrilius. Und ich denke, über was wir heute sprechen, kann euch der Christian am besten selber sagen. Christian, wo kommst du her? Was machst du? Warum bist du hier?
Ja, Marco, ich komme aus Erlangen von der Metrilius GmbH. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Metrilius GmbH und ich möchte heute ein bisschen was erzählen, wie wir 3D-Kameras im industriellen Bereich einsetzen können. Also unter anderem auch die Kinect. Und ein bisschen was über uns erzählen und ein paar Applikationen vorstellen. Genau. Es ist ja ein sehr wolkiger Begriff, eigentlich dieses Industrie 4.0. Jeder spricht drüber. Aber wenn man sich mal genau anschaut, was ist es eigentlich, ist es ein sehr breites Feld. Aber man kann schon sagen, dass es irgendwie damit zu tun hat, Abläufe in der Produktion und auch in Fabriken effizienter zu gestalten, intelligenter zu gestalten. Man spricht hier von Digitalisierung von kognitiven Systemen, die Produktion zu automatisieren, digitale Revolution. Und aus unserer Sicht, um all diese Dinge vernünftig realisieren zu können, brauchen wir natürlich Augen, Ohren. Der Computer muss wissen, was in seiner Umgebung passiert. Und ein wichtiger Bestandteil hier sind eben 3D-Kameras, Echtzeit-3D-Kameras, wie zum Beispiel die Kinect oder auch andere Kameras, die es so auf dem Markt gibt, und wir beschäftigen uns eben mit der Datenverarbeitung, der Applikationsentwicklung mit solchen Kameras. Und unsere Mission ist, dass wir unseren Kunden einen schnellen und direkten, effizienten Einstieg in diese 3D-Technologie bieten wollen und auch können. Und ja, mittelfristig sehen wir uns eigentlich schon in der Position, diese Technologie ein bisschen raus aus dem Wohnzimmer zu bringen und rein wirklich in die Fabrikhallen, in die Krankenhäuser, in Industrie- und Medizinapplikationen. Das Ganze geschieht in Erlangen. Wir sind eine klassische Ausgründung der Uni Erlangen, haben uns vor 5,5 Jahren gegründet. Also so typisch aus der Promotion raus, so ein fixer Gedanke war das 2008, hat dann bis 2010 gedauert, dass wir das Ganze dann endlich gestartet haben. Hatten das erste Jahr eine Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und sind ganz gut losgestartet.
Ihr seid quasi gestartet als klassisches Startup, tatsächlich auch mit Startup-Förderung und alles, was dazugehört.
Richtig, genau, mit Startup-Förderung. Mhm. Mit dem einen kleinen Unterschied, wir hatten kein richtiges Venture Capital drin die ganze Zeit, sondern es ist wirklich so, dass wir eigentlich von Anfang an produktiv unterwegs waren, haben zu dritt gestartet und mittlerweile sind wir gute 10 Mann mit allem drum und dran. Und wir sind spezialisiert eben auf Echtzeit-3D-Bildverarbeitung und unsere Expertise, auch vom Hintergrund her, ist klassischerweise die Mustererkennung, Machine Vision, Image Processing, auch viel im Bereich Kamerakalibrierung und
Also nochmal für mich jetzt, weil du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, was glaube ich auch jetzt vielleicht manchen Zuschauern ein bisschen verwirrt. Wir reden über Industrie 4.0 und wir reden aber im selben Kontext über die Kinect.
Ja.
Also es ist ja, und du hast gerade was gesagt, was ich sehr spannend finde, ihr versucht das Ganze so ein bisschen aus dem Wohnzimmer in die industrielle Welt zu bringen oder auch in die Medizintechnik. Ist die Kinect tatsächlich was, wo du sagst, das findet da den Einsatz? Denn ich denke, es ist ja eigentlich erstmal, das wird wahrscheinlich im Industrieumfeld erstmal kritisch gesehen, es ist ja eigentlich erstmal ein Konsumerprodukt. Aber siehst du die Kinect in der Industrie?
Ja, definitiv. Also was man dazu sagen kann, ist, dass die Kinect in der ersten Version eigentlich diesen ganzen Markt komplett durcheinander gewirbelt hat. Also es gab diese Technologie in gewisser Weise schon früher, allerdings sehr hochpreisig. Also Kameras damals, als ich an der Uni angefangen habe, 2007 haben so Kameras 10.000 Euro gekostet. Und als die Kinect in der ersten Version kam, hat die diesen ganzen Echtzeit-3D-Markt wirklich aufgemischt. Es gab plötzlich ein günstiges Consumer-Device. Ich konnte in den Mediamarkt Saturn gehen, habe mir dieses Device kaufen können und damit 3D Computer Vision machen. Und jetzt mittlerweile in der Version 2 ist die Kamera so gut, dass sie sich wirklich nicht verstecken muss vor anderen 3D-Kameras, Time-of-Flight-Kameras. Und wir sehen da eigentlich schon großen Bedarf auch von der Industrieseite. Mhm. Man würde die Kinect gerne einsetzen. Klar gibt es in gewisser Weise ein paar Hürden noch, weil es ist trotzdem noch ein Consumer-Produkt, aber es ist heute schon so, dass prototypisch oder auch in Machbarkeitsstudien, teilweise auch schon, wenn es denn möglich ist, auch wirklich in Produkten, die Kinect wirklich in Industrieszenarien eingesetzt wird.
Okay, spannend. Das ist wirklich spannend. Ich glaube, du hast auch, damit wir so ein bisschen eine Idee davon bekommen, denke ich, hast du auch ein paar Samples dabei, ja, wirklich Dinge, die ihr auch selber produktiv gebaut habt, genau, die gemacht habt, die du gerne zeigen würdest und könntest.
Mhm. Super. Genau, also
ja.
Vorher müssen wir noch ein bisschen
ganz wichtig
über unsere Infrastruktur reden,
ganz
und
wichtig,
was wir eigentlich machen. Wir haben uns damals...
Es tut mir leid, ich freue mich nur so über diese Samples. Ich finde es einfach grandios, ich will diese Samples sehen.
Die kommen gleich. Keine Angst. Also, als wir 2010 gestartet sind, oder eigentlich schon davor, haben wir eine sehr, finde ich, wichtige Entscheidung getroffen. Wir haben frühzeitig gesagt, wir entwickeln in .NET ein komplettes Bildverarbeitungsframework, und ich muss sagen, wir bereuen es nicht. Es war damals eine sehr verrückte Idee, weil wir wirklich from scratch gestartet sind. Wir haben die ganzen Mathe-Sachen, Transformationen, Bildverarbeitungsalgorithmik, 2D-Visualisierung, 3D-Visualisierung from scratch neu implementiert. Klar gibt es das Ganze irgendwo in der C++-Welt im Bereich OpenCV oder Point Cloud Library. Man kann das auch mittlerweile in .NET verwenden. Allerdings, wir haben damals gesagt, wir machen da was Eigenes. Und mittlerweile haben wir ein sehr mächtiges C-Sharp, .NET Framework, wo wir unsere ganzen Applikationen drin entwickeln. Und das ist ein bisschen unterteilt. Wir haben zum einen das Metricam SDK. Da kommt später noch ein bisschen mehr dazu. Das ist eine Schnittstelle, wo wir alle diese 3D-Kameras, die es so auf dem Markt gibt, im Grunde auf eine API ziehen. Und für den, der damit entwickelt, es einfach einfacher machen, die Kameras auszutauschen, und das ist sozusagen der Grundstein von all unseren Applikationen. Das heißt, wir sind vollkommen frei von Kameras.
Also wirklich ein Interface?
Ein Interface.
Für alle gängigen industriellen 3D-Kameras,
richtig,
die wir aktuell so haben.
Genau.
Wow.
Also nicht nur 3D, sondern auch 2D-Kameras.
Ja.
Sind auch so Sachen dabei wie eine Webcam, was ja durchaus jetzt... nicht so straightforward leider ist, in .NET das einzubinden, ist durchaus ein Schmerz. Aber mit Metricam geht es wirklich ganz gut. Mhm. Ja, und wir unterstützen verschiedene Technologien, also von Time-of-Flight-Kameras über Structured Light bis hin zu Stereo-Kameras oder auch Sachen, die in Richtung Laser-Triangulation gehen, also wo ich eine oder mehrere Laserlinien projiziere und mit einer 2D-Kamera das aufnehme. Und ja, das Framework enthält im Grunde unsere ganze Algorithmik und ist sozusagen das Herzstück der Metrilus.
Mhm.
Ein wichtiger Teil ist auch Kamerakalibrierung. Wir können hier eigentlich rauf und runter alles Mögliche kalibrieren. Das heißt, wir können die komplette Kinect eigentlich neu durchkalibrieren. Wenn ich jetzt irgendeine andere Kamera habe und die Optik ändere oder ein größeres Field of View brauche, können wir sozusagen das Ding komplett neu durchkalibrieren. Wir können auch beispielsweise, wenn ich jetzt sage, mir reicht die Qualität der Farbkamera von der Kinect nicht, eine sehr hochauflösende Spiegelreflexkamera oder eine Industriekamera dazustellen, das zueinander kalibrieren und dann sozusagen das bessere Farbbild nehmen. Oder auch ganz spannend, mehrere 3D-Kameras zueinander kalibrieren, da kommt später auch noch ein Video.
Mhm.
Und
also wirklich zusammenschalten von mehreren Kameras,
genau,
für einen Mehrwert.
Genau, der Punkt ist ja, es heißt ja immer 3D-Kameras, aber eigentlich haben wir ja nur 2,5D. Also ich habe sozusagen das, was die Kamera sieht, und alles, was hinter mir ist, das sieht die Kamera natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt eine volle 3D-Rekonstruktion machen möchte, um jetzt einen Bodyscanner oder so zu bauen, brauche ich mehrere dieser Kameras.
Okay. Ich habe euch ja eure Historie schon ein bisschen länger verfolgt jetzt, auch vor dem Tech Talk jetzt. Soweit ich das in Erinnerung habe, war dieses Kalibrierungsthema auch tatsächlich so ein bisschen eigentlich der Grund, warum dass ihr jetzt relativ dicke mit der Produktgruppe in Redmond seid bei Microsoft Corp, ja, die tatsächlich die Kinect baut.
Richtig, das war ganz interessant. Wir waren in New York auf einem Kinect Hackathon vor, ja, jetzt gut, ein gutes Jahr ist das her, im Juni letzten Jahres war das, glaube ich. Und da gab es ein Team, die unbedingt die intrinsischen Kameraparameter von der Kinect haben wollte. Die waren damals im Kinect SDK noch nicht verfügbar, also man konnte einfach nicht darauf zugreifen. Und wir hatten ein kleines Tool dabei, wo wir sozusagen die Kalibrierung reverse-engineeren konnten. Was ganz witzig war, es waren natürlich aus Redmond ein paar Leute aus dem SDK-Team da, die ganz erstaunt waren, dass das geht. Mhm. Und ja, mittlerweile werden die auch durchgeschleift und sind verfügbar. Aber zum damaligen Zeitpunkt konnten wir eben mit unseren Tools diesen anderen Teams ermöglichen, auf diese Daten zuzugreifen. Und ja.
Ich glaube, ein großartiges Ergebnis der Zusammenarbeit, da sprechen wir dann später noch drüber, war ein Hackathon, der jetzt vor zwei Wochen in Erlangen stattgefunden hat. Da kann man dann, glaube ich, gerade noch mal was dazu erzählen. Ja, finde ich mega spannende Geschichte.
Ja. Gut, Matrix Cam habe ich gerade schon erwähnt, nur noch ganz kurz. Wir haben eben dieses Unified Interface für alle Kameras. Mhm. Ist wirklich super einfach. Ich lege mir ein Kameraobjekt an, connecte das und dann habe ich verschiedene Kanäle, also beispielsweise hier den IR-Kanal, den Tiefenkanal und hole mir den Kanal und dann habe ich die Daten in einem Bild mehr oder weniger da. Und wenn morgen die Kinect 3 rauskommt oder 4 oder ich eine andere Time-of-Flight-Kamera oder Stereo-Kamera nehme, ist die super einfach in dieses MetroCam SDK integrierbar und meine Anwendung weiß sozusagen gar nicht, dass eine andere Kamera dran ist.
Weil es ist tatsächlich alles dasselbe Interface.
Genau, es ist wirklich das ein und dasselbe Interface. Und das Schöne ist, wir haben uns vor, ich weiß gar nicht, 3 Jahren, schätze ich mal, entschieden, dass wir das einfach frei zur Verfügung stellen. Also man kann das privat, akademisch, kommerziell nutzen.
Man kann das auf der Website tatsächlich runterladen.
Das kann man runterladen, genau.
Ohne Einschränkungen.
Ohne Einschränkungen. Also kann da auch ein kommerzielles Produkt drauf bauen. Da gibt es auch schon einige, die das wirklich als Grundlage haben, www.metricam.net. Man sieht im Hintergrund ein bisschen die Website.
Ich denke, wir werden da gleich dann am Ende dagegen nochmal auf die Website gucken, denn ich glaube, es lohnt sich auch mal kurz in den Code zu gucken, wie wirklich einfach das ist, mit einem zentralen Interface die Möglichkeit zu haben, all diese Kameras anzusteuern, die wirklich grundunterschiedlich sind und auch teilweise jetzt nicht unbedingt anwenderfreundlich immer gestaltet
Richtig,
sind,
also was das, die Ansprache angeht. Das ist oft das Problem, dass diese APIs von Leuten verwendet werden wollen. Allerdings, ich brauche halt teilweise dann schon 1-2 Wochen, um mich überhaupt in die API einzulesen. Und wenn dann, momentan ist doch sehr viel Bewegung in diesem Markt. Es kommen ständig neue Kameras raus und wir versuchen schon, diese Kameras immer mitzuziehen, haben da auch gut Zugriff drauf auf neue Modelle. Also wir sind sehr gut vernetzt, auch bei den anderen Kameraherstellern, bekommen da auch die neuesten Modelle immer und können die eigentlich relativ zügig integrieren.
Dann endlich Sample Time.
Samples.
Was hast du dabei? Ich finde es großartig.
Ja, ich habe ein paar Live-Demos, ein paar Videos dabei von Applikationen, die wir für Kunden gemacht haben, einfach mal so aus Spaß, weil es uns sozusagen interessiert, ob das funktioniert. Und wir fangen an mit dem Thema Auto-Dimensioning. Wir waren vor 2 Jahren, eigentlich ziemlich genau, vor 2 Jahren in Nürnberg auf der Fachpack. Die findet exakt jetzt auch statt.
Fachpack heißt?
Fachpack ist eine internationale Messe für Logistik, Verpackung. Okay. War auch Neuland für mich. Mhm. Fanden sie allerdings ganz spannend. Und sind da so von Stand zu Stand gegangen und haben irgendwie, so der Grundton war, statische Volumenmessung. Also ich habe irgendwo ein Paket, eine Palette oder sonst irgendwas und möchte die Dimensionen in 3D wissen. Ist super schwierig und können wir nicht, aber bräuchten wir. Und da haben wir uns gedacht, das kann eigentlich nicht sein, das ist irgendwie, kann doch nicht so schwer sein. Und haben halt eine kleine Demo gebaut, wo im Grunde, relativ simpel, einfach eine Box vermisst. Also wirklich ein Standardpaket. Mhm. Ich möchte Länge, Breite, Höhe wissen und die Herausforderung für uns war, wir hätten das Ganze gern noch ohne Initialisierung, also dass ich da nicht irgendwo das hinlegen muss, eintrainieren muss, sondern ich habe ein Handheld-Device, theoretisch kann die Kamera frei führen und das Ding wird immer direktiert. Mhm. Und wir sehen da halt eine große Anwendung im Bereich Logistik, also Wareneingang, Warenausgang oder wenn ich mir jetzt auch überlege, der Paketbote hat eine kleinere 3D-Kamera in seinem Gerät drin, dann kann der direkt diese Dimensionen erfassen.
Also auch tatsächlich solche Sachen wie Flugzeugfracht, ne?
Genau.
So Frachträume ja wirklich ganz krass nach Volumen eigentlich einrichten müssen, ne? Nach Gewichtsverteilung und so ist das, glaube ich, schon gut.
Also diese ganze Packgeschichte, wo ich irgendwo sozusagen Tetris spielen muss und meinen Frachtraum exakt beladen muss, baue irgendein System, das mir relativ intuitiv und schnell halt die Maße von meinem Teil, das ich da reinstellen will, gibt. Aber ich würde sagen, ich schalte mal auf die Live-Demo um.
Ich gehe mal ein bisschen aus dem Weg hier.
Genau, es ist relativ unspektakulär. Wir sehen hier das Live-Bild von der Kinect, in dem Fall das IR-Bild. Mhm. Und hier oben sehen wir die Länge, Breite und Höhe von diesem Paket. Es wird wirklich in jedem Frame neu berechnet. Ich kann auch die Kamera freihand führen. Und ja, mehr ist es nicht. Aber diese Leute auf der Fachpark finden diese Anwendung sensationell.
Mhm. Ich denke auch, dass das wirklich, also ich glaube, dass das auch gar nicht so weit weg ist, was den Zukunftsmarkt angeht. Denn das Verbauen von 3D-Kameras in wirklich Smartphones etc. wird ja schon rege diskutiert und wird ja auch schon angepeilt. Also ich denke, dass du da ja eigentlich relativ schnell die Hardware zur Verfügung hast.
Richtig. Also wenn man sich jetzt mal beispielsweise Intel anschaut mit der RealSense-Kamera, die sind ja schon eigentlich im Tablet. Da denke ich, kommt demnächst einiges. Mhm. Und da habe ich dann wirklich in meinem Tablet eigentlich die 3D-Technologie und kann das direkt machen. Und was hier noch vielleicht erwähnenswert ist, wir haben die Sachen natürlich auch mit anderen Kameras probiert, aber die Kinect schneidet hier wirklich extrem gut ab, weil da sehr smarte Dinge passieren. Nämlich das Rauschen ist sehr gering und ich habe bei Time-of-Flight-Kameras oft auch das Problem, dass ich an solchen Ecken ein sogenanntes Multipath-Problem habe. Also das Licht, das ausgesendet wird, nimmt einfach einen längeren Weg. Mhm. Und da ist eine sehr intelligente Algorithmik in der Kinect bereits drin, um das ja zu vermeiden. Und das ist auch ein Grund, warum wir die Kinect so spannend finden für den industriellen Einsatz. Weil eben diese ganzen Artefakte, die Kameras bis jetzt hatten, sehr wenig bis gar nicht vorhanden sind.
Okay. Was ich auch echt erstaunlich finde, also das zum einen mit diesen Algorithmen, jetzt hat es mir mal jemand erklärt, warum das so ist. Ich habe mich immer nur gewundert, dass es so ist. Ich finde es auch beeindruckend, wenn man jetzt mal den Weg auch sieht. Also das heißt ja immer so, Kinect ist ja eher nicht so nierfeldtauglich und es ist ja eigentlich alles eher weit, aber ich meine, wir haben hier vielleicht einen halben Meter aktuell. Mehr ist es nicht. Erstaunlich. Ja. Ist echt schön.
Also, ja. Was haben wir sonst noch dabei?
Habt ihr das mit Trilios SDK verwendet?
Klar, also alles, was ich hier zeige, basiert auf der untersten Ebene mal auf Magic Cam. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und da eine ganz andere Kamera anschließen. Die Applikation bleibt exakt gleich.
Super.
Nur ich kann halt dann sehen, ob es mit der Kamera besser oder schlechter funktioniert. Ich kann somit sehr gut auch einen Benchmark machen. Mhm. Also wenn ich jetzt nicht weiß, soll ich die Kamera nehmen?
Weil das Interface immer gleich
ist. Ja, Interface ist immer gleich und die Applikation ist halt dementsprechend auch gleich. Und genau, und die eigentliche Algorithmik ist dann sozusagen mit unserem Mitlos Framework gebaut.
Ja.
Das verwenden wir aktuell einfach intern, um unsere Projekte zu realisieren. Wir sind allerdings schwer am Überlegen, ob wir zumindest auf Anfrage geht es jetzt schon, wenn jemand selbst damit entwickeln will, gibt es die Möglichkeit, da eine Entwicklerversion zu bekommen, die man ausprobieren kann und schauen kann, ob das was für einen ist. Und ja, das ist ein Weg, den wir demnächst gehen werden.
Also das ist spannend, weil ihr habt das, was wir gerade gesehen haben, tatsächlich auch wirklich mit diesen beiden Komponenten gebaut, ne?
Genau.
Ah, Wahnsinn. Okay.
Genau. Super. Und das Schöne ist halt, dass wirklich, also es ist wie so ein Lego-Baukasten eigentlich für uns. Ich habe meine 2D-Visualisierungselemente, ich kann da reinzeichnen. Ich habe ein 3D-Panel basierend auf DirectX und die ganze Algorithmik. Und im Normalfall, also wie gesagt, wir waren auf der Messe, haben diesen Bedarf gespürt. Und diese Demo zu bauen, mein Kollege Michael, der mit mir übrigens die Geschäftsführung hat bei Metrilus, hat sich, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen hingesetzt und dann war das Ding fertig.
Ja. Das ist doch mal, also, wenn man das alles selber basteln muss, wäre Aufwand, denke ich. Nächstes Beispiel, so wie ich das sehe, bleiben wir in der Logistik?
Ja. Logistik ist ein sehr spannendes Feld aus unserer Sicht, weil wir eben mit diesen 3D-Kameras viele Daten erfassen können, viele Kennzahlen erfassen können und Ein sehr interessantes Beispiel ist alles rund um die Palette. Wir sehen hier auf dem Bild eine Europalette und hier ist es super spannend für so Applikationen wie Palettierung, Depalettierung, wenn ich das sozusagen automatisch ablaufen lassen will mit dem Roboter oder einfach checken will, wie ich das Ganze, ob noch was drauf passt oder wie ich es optimal mache, dass wir einfach eine 3D, einen 3D-Scan von dieser Palette haben und ein dreidimensionales Koordinatensystem berechnen können. Also ich habe irgendwo an der Palette, man sieht es hier, einen Nullpunkt und habe dann X, Y, Z und kann dann jeden Punkt auf dieser Palette sozusagen direkt ansteuern. Und da ich ja 3D-Daten habe, was das Coole an diesen Kameras ist ja, dass ich nicht nur eine Punktwolke habe, sondern dass jeder dieser Punkte eine X, Y, Z-Koordinate in Millimetern hat. Mhm. Das heißt, wir haben hier ein kleines Palettendetektor gebaut.
Live-Demo, holt mal die Palette rein. Palette. Nee, okay.
Palette.
Wir haben keine Palette.
Ja, ich, okay. Tut mir leid, nächstes Mal bringe ich eine Palette mit, liefere die an Tor 5 an. Und,
wunderschön.
Dann können wir das live zeigen.
Nein. Wenn du das machst, trage ich sie rein. Selber. Alleine.
Ich habe hier ein kleines Video dabei, wo man das Ganze mal sieht. Mhm. Kurz zur Erklärung, was wir gleich sehen. Wir sehen hier oben im Grunde das Live-Bild gleich, wenn das Video spielt, wo wir einen Teil von dieser Palette sehen. Also wir müssen nicht die ganze Palette sehen, um das sozusagen zu berechnen, sondern es reicht uns auch ein Teil davon. Und das Coole ist auch, dass es in gewisser Weise Template-basiert. Das heißt, ich kann über einen XML-File eine Palette konfigurieren. Es gibt ja nicht nur Euro-Paletten, es gibt auch andere Konfigurationen. Und kann dann sozusagen diese Palette detektieren, tracken. Man sieht es, das ist sozusagen auch in Echtzeit. Das heißt, wenn sich die Palette bewegt, kann ich wirklich in Echtzeit das Ganze berechnen. Und auch noch sehr spannend, was passiert oder wie kommen wir auf dieses Koordinatensystem. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, hier wäre die Kamera und da wäre die Palette. Ich hätte so eine Mini-Palette mitbringen können.
Ja.
Dann ist es eigentlich relativ cool, weil wir die Kamera, wenn die beispielsweise schräg drauf schaut, virtuell, mathematisch exakt drüber über diese Palette positionieren, dass die sozusagen nach unten schaut. Wir berechnen eine sogenannte Orthogonaltransformation.
Also ihr korrigiert per Berechnung die Perspektive.
Genau.
Wirklich.
Richtig, weil ich ja schräg drauf schaue und habe dann das im Grunde perspektivisch verzerrt. Und das Ganze können wir algorithmisch gerade richten. Und dann habe ich halt ein ganz normales, in dem Fall 2D-Koordinatensystem eigentlich nur, wo ich über eine XY-Position eindeutig die Positionen auf der Palette.
Also das ist auch das, was man jetzt halt oben im Video sieht, dass es im Endeffekt oben die echte Kamera ist, das echte Bild,
genau.
Und unten das korrigierte.
Genau, also hier ist das echte und hier unten ist das korrigierte, das natürlich statisch ist, weil wir schon in diesem Koordinatensystem sind.
Genau.
Und was auch noch ganz witzig ist, man sieht hier rechts unten, dieses Template, das ist leicht schief, liegt daran, dass unsere einzige Europalette, wir machen Software, wir haben jetzt nicht so viele Europaletten, aber wir haben eine im Keller gefunden, die war schief. Und wir dachten zuerst, dass das sozusagen, dass da irgendein Fehler in der Implementierung ist, weil dieses Ding ständig irgendwie schief war, haben dann eigentlich gemerkt, Mensch, die Daten sind so gut, dass wir auch diese schiefe Palette, die du eigentlich mit dem Auge gar nicht siehst, detektieren können. Na, also gibt es ja auch schon eine zweite Anwendung. Also diese Paletten sind ja normiert. Mhm. Und wenn die in gewisser Weise aus der Norm fallen, dann müssen die aussortiert werden. Das heißt, man könnte jetzt auch mit so einem 3D-System checken, ob diese Palette noch in der Norm ist.
Also und quasi die Qualität.
Genau, die Qualität.
Qualitätscheck.
Okay. Und also ist auch wieder ein relativ einfacher Algorithmus. Mhm. Aber die Fülle der Applikationen ist eigentlich gigantisch. Also ich kann damit eben diese ganze Palettierung, Depalettierung-Geschichte machen. Ich kann checken, ob die Palette noch gut ist. Und ja. Ja, was haben wir noch mitgebracht? Das wird wieder eine Live-Demo. Auch sehr cool. Metilus Aiolos, unser Hand- und Finger-Tracking für die Kinect. Also derjenige, der schon mal mit der Kinect gearbeitet hat, weiß ja, ich bekomme ziemlich cool dieses Body-Skelett. Mhm. Aber es hört leider bei der Hand, beim Daumen, mehr oder weniger auf. Und wir haben einen coolen Algorithmus bei uns in der Schublade liegen gehabt, der eigentlich schon die Wurzeln waren, ich glaube 2007, hat Simon, einer unserer drei Mitgründer im Rahmen seiner Bachelorarbeit so eine ganz rudimentäre Gestensteuerung entwickelt. Und es hat sich seit 2007 eigentlich immer weiterentwickelt. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, dass wir auf ein paar Hackathons waren mit Microsoft zusammen. Und wir haben im Grunde auf vier dieser Hackathons diesen Algorithmus genommen und wirklich auf die Kinect angepasst und haben jetzt da eine sehr, finde ich, coole Geschichte. Wir haben Hand- und Finger-Tracking, man sieht es hier auf dem Bild ein bisschen. Wir erweitern sozusagen das Kinect-Skelett, das hier die Body-Joints hat, um Finger-Joints. Also das heißt, ich habe meine fünf Finger, ich habe pro Finger, aktuell haben wir drei Gelenke, also das Basisgelenk, dann dieses mittlere Gelenk und den Fingertip. Habe eine Fingerzuordnung, wir werden es gleich live sehen, funktioniert im Grunde mit 12 Händen, also maximal 6 Leute können getrackt werden und wir geben einfach die Hand noch
gleichzeitig
dazu. Gleichzeitig. Funktioniert, also die Berechnung ist eigentlich schneller, als die Kinect Daten liefern kann. Das heißt, wir verlieren da auch keine Framerate. Und ja, was auch noch, glaube ich, sehr schön ist für alle, die das jetzt spannend finden, wir haben uns vor ein paar Monaten entschieden, diese Bibliothek für private und akademische Zwecke unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen. Also man kann auch dieses Stück Code bei uns runterladen und selber damit rumspielen. Es gibt ein kleines Sample und es gibt eine API, aber ich zeige es jetzt einfach mal, oder?
Also ich möchte es bloß noch mal ganz klar sagen, weil das ist was Christian so in dem Nebensatz gesagt hat. Ihr modifiziert das bestehende Kinect-Tracking, weil es dieses Finger, also diese Finger-Points,
genau, die gibt es
gar nicht.
Die gibt es nicht. Und also ich bekomme ja, wenn ich jetzt eine Applikation entwickle für Kinect, bekomme ich ja so ein Dictionary, wo ich nachschauen kann, was weiß ich, wo ist mein Hip-Joint, wo ist mein Shoulder. Und wir haben im Grunde dieselbe Datenstruktur genommen und das Ganze halt um die Hand- oder die Finger-Joints erweitert. Das heißt, ich habe, 15 Joints pro Finger, pro Hand und habe dann auch noch so Scherze, wie ich kann natürlich Geschwindigkeiten berechnen, ich habe die Handkontur, den Handschwerpunkt und so Sachen. Mhm. Genau, ich starte das Ganze mal.
Ja.
Dazu schauen wir mal uns an. Wo bin ich? Also. Und wir sehen jetzt hier, ich habe unfassbar schnell, also wirklich
das ist Echtzeit, das ist wirklich verdammt schnell.
Für jeden Frame bekomme ich die Fingerinformationen, genau. Wir können mal die Kinect drehen, dass wir uns...
So beide?
Uns beide. Genau, also 4x4 ist jetzt ein bisschen eingeschränkt.
Ja, wir haben es hier, es ist ja auch ein bisschen enger.
Aber man bekommt... denke ich, recht gut mit, was hier passiert.
Ja.
Es ist, ja, einfach im Grunde die Fingerinformation. Es ist auch relativ einfach zu benutzen. Also ich kann mich direkt in das Kinect SDK sozusagen einklicken. Das ist, ich glaube, eine Zeile. Ich hole mir den ER-Frame, ich hole mir den Depth-Frame, ich brauche, glaube ich, noch den Coordinate-Mapper. Und dann werfe ich das alles in eine Methode und raus kommt ein Objekt, das Kinect Hand heißt und das beinhaltet eben meine ganzen Finger.
Wow.
Wie gesagt, man kann das runterladen bei uns auf der Website www.metrolus.de.
Ja, schauen wir am Ende nochmal drauf, genau.
Kann damit rumspielen und schöne Dinge machen. Vielleicht noch ein paar interessante Stories dazu. Wir haben das, wie gesagt, auf diesen vier Hackathons ja, weiterentwickelt. Das war auch eigentlich unser Kontakt zu Microsoft. Damals im April 2014 waren wir in Berlin auf so einem Hackathon und hatten da das ein bisschen gezeigt. Und ja, es kam ganz gut an. Mein Empfinden war jetzt, dass es jetzt nicht überragend war, aber auch nicht schlecht. Und wir sind dann heimgefahren und dachten, Mensch, cool, schönes Event, Hackathons sind gut. Und waren glücklich. Und ein paar Monate später hat mir dann Ben Lauer eine E-Mail geschrieben, hey Jungs, ihr habt doch da dieses coole Fingertracking gezeigt. Habt ihr Lust, nach New York zu kommen und den Teilnehmern das zur Verfügung zu stellen? Und wir laden euch ein. Und ja klar, haben wir gemacht. Und dann sind in New York ziemlich coole Sachen damit passiert. Also einer hat so eine Roboterhand dabei gehabt und mit für, ja, Servos für jeden Finger und hat dann unser Aiolos Fingertracking verwendet, um sozusagen diese Roboterhand zu steuern. Ein anderes Team hat in der Luft eine Tastatur gemacht, hat dann geschrieben und es sind ganz interessante Sachen einfach damit passiert. Dann waren wir noch auf anderen Hackathons, wo auch beispielsweise in Amsterdam hat ein Team aus Berlin eine Applikation gebaut, um so, ja, ich glaube Alzheimer-Patienten, Parkinson-Patienten, im Grunde zu evaluieren, wie weit ist es fortgeschritten und da dieses Zittern sozusagen mit unserem Fingertracking aufzunehmen.
Okay, spannend. Also das Einsatzgebiet ist breit.
Das Einsatzgebiet ist breit und da es eben auch frei verfügbar ist, kann es jeder mal ausprobieren und ja.
Schöne Sache. Sehr schöne Sache.
Gut. Was haben wir noch dabei? Metallos Hydra habe ich vorhin schon erwähnt mit diesen Mehrkamera-Geschichten. Das heißt, ich habe ja nur eine 2,5D-Ansicht, aber wenn ich jetzt einen Bodyscanner bauen will, ein Motion-Tracking-System oder generell einfach die Informationen haben will, wirklich voll 3D, dann haben wir einen ziemlich coolen Algorithmus, wo ich also relativ einfach mehrere dieser 3D-Kameras in ein Koordinatensystem kalibrieren kann. Ich zeige am besten mal kurz das Video. Mhm. Man sieht hier fusioniert drei Punktwolken von jeweils drei Time-of-Flight-Kameras. Die eine ist rot, die andere grün und die dritte ist blau. Mhm. Und man sieht hier, also das Ganze ist sozusagen in Echtzeit. Man kann sich noch, also man sieht die volle Bewegung des Objekts. Aber ich habe wirklich diesen rundum 3D, diese 3D-Rekonstruktion. Und das Coole daran ist, dadurch, dass wir sozusagen die exakten Kamerapositionen im Raum kennen, weil wir die vorher zueinander kalibriert haben, ist es auch super schnell und echtzeitfähig. Das heißt, wir müssen jetzt nicht irgendwie da groß rumrechnen und das registrieren und aufwendig mathematisch berechnen, wie die Kameras zueinander stehen, sondern es wird einmal gemacht.
Echte Bilddaten.
Genau, wir bekommen den Bildstrom von den Kameras und dann ist es eine einfache Transformation, also Translation und Rotation. Das Ganze wird in ein Basiskoordinatensystem transformiert und wir haben die fusionierte Punktwolke. Ist eine super Anwendung, wo wir auch schon einige Applikationen drauf gebaut haben. Ein Beispiel ist im Grunde ein Bodyscanner, wo wir mit sechs, das war damals noch die Version 1, sechs Kinects, eben einen Full-Body-Scanner gebaut haben für einen großen Sportartikelhersteller aus der Region bei uns und für eine andere große Firma, die auch aus der Region in Erlangen ist, die Medizingeräte baut, haben wir da auch schon Prototypen eingesetzt, wo wir sozusagen im OP gibt es da einen Roboter, der sich bewegt und Menschen, die sich bewegen. Und wir können sozusagen über diese Mehrkameralösung wissen wir immer, wo sich was im OP befindet und können dadurch natürlich eventuelle Kollisionen mit diesem Robotersystem ausschließen.
Also Mensch und Roboter,
das genau. Nicht
kollidiert. Da können also Fälle passieren, ne? Benutzt es zum Arbeitsschutz.
Genau. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema, finde ich, wo man diese 3D-Kameras gut einsetzen kann. Mensch-Maschine-Kollaboration, dass ich einfach der Maschine mitteile, was um sie herum passiert.
Okay. Okay, zum Abschluss noch ganz kurz. Wir haben es eingangs erzählt. Was ich sehr cool finde, die Kooperation zwischen Microsoft USA und euch war tatsächlich, ihr habt zusammen einen Hackathon in Erlangen organisiert, zu dem wir dann dazugekommen sind. Also wir deutschen Technical Evangelists. Und ich glaube, das war eine richtig coole Sache. Also wir hatten alle mega Spaß und wir hatten hier auf Twitter ein Hashtag Erlangen Hackathon. Und wenn ich mir das angucke und mir mal so ein bisschen die Bilder angucke, kriegt man vielleicht so ein bisschen ein Gefühl dafür, was da so gelaufen ist.
Ja, also war ein sehr gelungenes Event. Wir hatten über 100 Teilnehmer. Also am ersten Tag waren Workshops zum Thema Kinect, Cortana, Project Oxford, Microsoft Band, Internet of Things. Ich glaube, es war auch einer der ersten, wenn nicht der erste Hackathon aus Microsofts Sicht, wo mal diese ganzen Technologien in einen Topf geworfen wurden und man sich sozusagen rauspicken konnte, mit was man denn was machen will oder wie man auch die Sachen kombiniert.
Ja. Und ich sehe gerade, du warst mit einem Kollegen dann auch noch im Hacker-Festzelt.
Ja, wir dachten, für einen Hackathon ist das Hacker-Festzelt ein ganz guter Abschluss. Und den Kollegen aus USA, denke ich, hat es da ganz gut gefallen. Das erste Mal auf dem Oktoberfest. Das Datum war natürlich auch nicht zufällig gewählt.
Ja.
Aber das Event selbst war wirklich sehr gut besucht. Wir hatten am Ende über 20 Präsentationen von wirklich sehr coolen Projekten. Leute haben die Kinect mit der Microsoft Band kombiniert. Es waren ein paar Sachen aus dem IoT-Bereich. Es gab...
Ich glaube, Band ist da auch ein ganz spannender Punkt, weil das ja wirklich echt sehr gut angekommen ist eigentlich. Also war doch eine rege Nachfrage.
Genau, also man hat hier, wenn du mal schnell hochscrollst,
sieht man
hier eine sehr coole Anwendung vom Team. Die haben im Grunde mit dem Band den Puls gemessen und haben dann über die Kinect die Person getrackt und über einen Beamer ein schlagendes Herz in der Frequenz im Grunde, wie das Band den Puls aufgenommen hat, auf die Person drauf projiziert und hat sich bewegen können. Das Herz ist sozusagen mitgegangen.
Wow.
Ist eine spannende Geschichte, weil ich eben Projektion, 3D-Kamera und dieses Band miteinander kombiniert habe.
Das wirklich Witzige an dem Ganzen ist, was der Christian gerade erzählt ist, warum ich immer ein bisschen schmunzeln muss, dass wir am Anfang dieser Veranstaltung eine Art Speed-Dating veranstaltet haben. Also das ist eigentlich sehr witzig, weil diese Leute haben sich tatsächlich über ein traditionelles Speed-Dating tatsächlich kennengelernt. Nur dass es darum nicht geht, mit wem ich Tisch und Bett teilen will, sondern mein Code.
Richtig.
Also wir haben im Endeffekt eine Reihe eingerichtet und haben gesagt, es gibt eine Gruppe Menschen, die hat eine Idee, die hat sie mit hierher gebracht und die will sie umsetzen. Und es gibt eine Gruppe Menschen, die in irgendwas sehr gutes, fundiertes Fachwissen mitgeben können, aber möchten an einer bestehenden Idee mitwirken, weil sie selber keine... haben, die entweder umsetzbar ist in der Zeit oder überhaupt
vorhanden ist. Genau, also das kam wirklich sehr gut an. Das war in so einer eher loungigen Atmosphäre. Wir haben noch einen DJ organisiert, der noch ein bisschen so chillige Hintergrundmusik aufgelegt hat. Und dann war das wirklich, also es war eigentlich erstaunlich. Ich dachte mir, es war relativ spontan irgendwie organisiert und ich dachte, Mensch, wie kriegen wir denn das jetzt hin? Und bevor ich eigentlich so weit war, den Leuten zu erklären, was sie tun sollen, waren die schon miteinander im Gespräch und waren dann fast ein bisschen gestört, als ich ihnen dann erklären wollte, was sie tun sollen. Und es lief halt irgendwie von selbst. Und es war wirklich cool zu sehen, wie diese Leute das gemacht haben. Und das, was mich auch sehr fasziniert hat, Andrew, man sieht es hier unten, Andrew hat auch getwittert, ist von Microsoft Corporation in Redmond, war auch zu Gast. Und der hat am Schluss die Frage gestellt, hey, wer von euch, für wen war das denn der erste Hackathon? Und es waren gefühlt 100% der Hände oben. Und eigentlich cool war dann die zweite Frage, wer von euch hat Bock, nochmal auf einen Hackathon zu gehen? Und es waren wieder alle Hände oben. Also dieses Format Hackathon, ich glaube, es ist relativ neu noch in Erlangen gewesen oder auch generell in Deutschland. Man weiß nicht so wirklich, was ist es eigentlich? Aber wenn die Leute sich dann wirklich mal getraut haben, dahin zu gehen, die fanden es alle sensationell.
Ja, und ich glaube, gerade die amerikanischen Kollegen haben hier auch wirklich einen guten Support geleistet, einen guten Job gemacht, indem sie auch wirklich gesagt haben, hey, wir bringen, ich weiß gar nicht, wie viel ist es, 30 Surface
40.
Pro, 40 Surface, 40 Surface Pro mit aus den Staaten. Wir haben Microsoft Bands zur Verfügung gestellt.
10 Stück.
Also ich glaube auch, was in dem Hackathon wirklich schön war zu sehen, also auch diese ganzen Platzierungen, die du gerade erzählt hast, diese Lösungen. Es ist, ich glaube, wirklich spannend, was man mittlerweile mit Microsoft Devices hinstellen kann, was wirklich über dieses klassische Consumer Xbox Ding und die Denke hinausgeht.
Das war auch ein Feedback, das wir direkt von den Teilnehmern bekommen haben. Also jetzt aus Sicht von Microsoft, glaube ich, war es auch ein sehr großer Erfolg, weil vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass Microsoft nicht nur Windows ist, sondern dass da wahnsinnig viel in der Cloud passiert, dass ich diese ganzen coolen Devices habe. Und wir hatten wirklich direktes Feedback von den Leuten, die gesagt haben, Mensch, das ist ja echt cool und ich bin eigentlich in diesen 24 Stunden über mich hinausgewachsen und habe viel mehr geschafft, als ich mir eigentlich je vorstellen hätte können. Weil es auch einfach wirklich mit einer kurzen Einführung und ein bisschen Anleitung straightforward zu benutzen ist. Also die Qualität der SDKs und so ist schon sehr gut.
Genau, und wer jetzt da noch mehr Bock drauf gekriegt hat, in der Richtung mal was zu machen, wir haben hier... Die
Metrilus Website. Gibt es nochmal einige Informationen zu allem, was wir gerade erzählt haben oder was du erzählt
genau.
hast vielmehr. Ich jetzt nicht so. Kann man sich über den Christian und seine Truppe nochmal informieren. Und was ich jetzt vor allem noch zeigen möchte, ist, auf metricamp.net, das ist nämlich das, was wir eingangs erzählt haben, gibt es das SDK zum freien Download, wo es darum geht, wirklich mit einem Interface alle möglichen Kameras anprogrammieren zu können. Ja. Wir haben hier unten, ist aufgelistet, welche Kameras hier unterstützt werden. Es ist wirklich eine enorme Latte. Was ich sehr witzig finde und was ich wirklich, also woran man wirklich die Power des SDKs tatsächlich sehen kann, ist, ich habe hier unten Direct Show Webcams. Das ist wirklich das, was ja eigentlich jeder in irgendeinem Device eingeschnallt hat, wenn er eine Webcam hat. Und das ist genau dasselbe Interface wie die Kinect 2 oder von mir aus noch was so wirklich Industriegeschichten wie
Mesa, Photonic. Mesa,
genau, richtig, und Photonic. Und das sind, also ich finde, das ist total spannend. Und wenn man sich
wir
mal
hier... können genau auf Tutorial mal... Die Webcam-Integration ist ein... Also Synthreizer Encode, man sieht hier in der ersten Zeile, First Step, wir legen uns ein Objekt an, Webcam. Das kann auch ein Kameraobjekt sein, dann kann ich da eine Webcam draus machen, eine Kinect, eine Mesa-Kamera, eine Bluetechnics-Kamera, eine Photonic-Kamera. Dann in der zweiten Zeile connecte ich zu der Kamera. Mhm. Und dann gibt es im Grunde ein Update. Das heißt, Update gibt mir einen neuen Frame. Und dann gibt es verschiedene, also bei der Webcam, Kalk Bitmap und bei den anderen Kameras habe ich im Grunde verschiedene Kanäle, also den Infrarotkanal, den Tiefenkanal und so weiter. Und ich mache Kalk Channel, den Channel, den ich möchte.
Ja.
Und zack, habe ich das Bild in einem entsprechenden Array. Und ja, das war es eigentlich schon. Das Ganze kann ich dann in einen Background Worker packen und dann kann ich loslegen.
Genau, also wir haben hier den Sample, wirklich den tatsächlichen kompletten Sample Code, den ich so kompilieren kann und bekomme eine vollwertige Anwendung raus, die Kamera ansteuert und das Signal der Kamera in eine Picture Box packt.
Richtig.
Das ist wirklich super einfach und hierhin gibt es noch ein Videotutorial. Gibt's
ein Videotutorial, wo das Ganze erklärt wird und es sind, ich glaube, 3 Samples sind dabei, auch wie man sozusagen diese Mehrkamera-Geschichte damit macht. Es gibt eine Dokumentation und
genau.
Ja, wir entwickeln das auch kontinuierlich weiter. Und ja.
Christian, du bist ja auf sämtlichen offiziellen Kanälen, die es so gibt, zu erreichen. Das blenden wir alles hier unten ein. Mhm. Da könnt ihr den Christian erreichen, wenn ihr Fragen habt zum SDK, wenn ihr damit was machen wollt, wenn ihr sagt, hey, ich habe die und die Idee, kann man das damit überhaupt umsetzen? Ich glaube, sollen die Leute einfach auf dich zugehen, oder?
Genau. Also gerne melden. Entweder per E-Mail, per Twitter, Facebook oder wie auch immer. Wir sind da überall erreichbar und ich würde jetzt gerne noch 2 Dinge zeigen auf der Metrilus-Webseite.
Ja.
Zum einen können wir hier unter Software Downloads haben wir
guter Punkt,
iOLOS.
Das SDK fürs Finger-Tracking.
Das SDK fürs Finger-Tracking. Ja. Man kann hier einfach einen Download anfordern und dann geht's los. Hier gibt es noch ein kleines Tutorial-Video, wo ein bisschen erklärt wird, wie das zu benutzen ist. Was ich vorher noch nicht erwähnt habe, auch für Leute, die jetzt nicht direkt sozusagen die API nutzen wollen, sondern einfach an die Daten wollen, haben wir noch einen Sample dabei, das auf Open Sound Control, so ein Protokoll, das in der, in dieser Designer-Szene relativ häufig genutzt wird, mit draufgepackt.
Okay.
Und einfach mal runterladen, ausprobieren. Und was wir dann auch noch haben, wenn man jetzt in den industriellen Bereich geht und ein Projekt mit uns machen möchte, gibt es ein Feasibility-Pack, das ich jetzt gerade nicht finde.
Ja. Das ist
hier ist es. Ein Feasibility-Pack, das ist im Grunde wir haben ein kleines Paket zusammengeschnürt, wo wir uns im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ein bestimmtes Problem einfach mal anschauen. Wir liefern dann die Aussage, mit welcher Technologie sollte man das machen, sei es jetzt Time-of-Flight, Stereo, Laser, vielleicht sogar nur 2D. Und untersuchen einfach das Ganze. Es ist vom Budget und auch vom zeitlichen Rahmen her sehr begrenzt, dass man uns mal kennenlernen kann. Und ich glaube, dass das ein guter Einstieg ist, um kennenzulernen, wie es mit uns ist, zusammenzuarbeiten. Und das ist einfach ein Paket, das wir Kunden anbieten. Ja.
Alles klar. Christian, ich danke dir, dass du da warst.
Marco.
Sehr, sehr spannend.
Vielen Dank.
Ich denke, wir werden noch einiges von euch hören in der Zukunft.
Ich hoffe doch. Und ja, hat mich gefreut.
Hat mich auch gefreut. Also wer da Bock drauf hat, einfach mal reingucken. Christian ist euer Ansprechpartner.
Ja.
Bis zum nächsten Tech Talk. Macht's gut. Ciao.
Ciao.